Liebe Wahrheitssuchende, ich bin wirklich froh, heute Nachmittag hier zu sein. Ich habe ja erlebt, wie dieser Kongress geboren wurde. Und ich finde es also eine ganz große Leistung von Daniel und von Jens, dass wir uns heute eigentlich hier zum ersten Mal treffen können und dass es so Wahrheit und Wirklichkeit geworden ist. Ich denke, das kann nur ein Anfang sein. Und ich glaube auch, dass das, was Daniel gestern und auch heute hat verlautbaren lassen, wichtig ist. Dass diejenigen, die dem Mainstream, den Massenmedien, AD sagen wollen, sich zusammentun und eine neue Vielfalt in der Medienlandschaft schaffen, die in den letzten Jahren ja praktisch zu monopolisieren droht. Ich glaube, euch allen geht es genauso wie mir, wenn ihr die Zeitung aufschlagt, dann könnt ihr nur noch mit dem Kopf schütteln und sagen, wie kann man das noch schreiben, wie ist das nur möglich? Aber noch viel schlimmer ist ja eigentlich die Tatsache, dass die meisten Leute das, was sie da gedruckt lesen oder im Fernsehen in Farbe sehen, auf ihren Flatscreens, das auch noch glauben. Und vielleicht geht es auch vielen Leuten hier genauso wie mir, die den Eindruck haben, dass das Leben Stund um Stund, Tag um Tag irrationaler wird. Wenn man rausgeht in die Konsumtempel dieser Nation, wenn man mal das Fernsehen einschaltet und guckt, für was sich die Menschen wirklich interessieren und wenn man last but not least natürlich auch in die tieferen Abgründe dieses unseres Wirtschaftssystems guckt, dieses unseres Geldsystems. Im Vorfeld dieses Kongresses habe ich mir aber auch einige andere Gedanken noch gemacht und zwar zu diesem Thema Wahrheit und viele Webseiten, die hier versammelt sind und die uns vielleicht auch draußen im Internet hören, denen geht es ja eigentlich gerade um diesen Begriff. Was ist eigentlich noch wahr? Was kann man eigentlich ernst nehmen bei den Dingen, die uns umgeben? Und dazu ein paar Gedanken provokativer Natur von mir zu diesem Thema. Ich erinnere mich, als ich noch jung war, so 15, 16, da war ich ganz großer Fan von Hermann Hesse. Bin es eigentlich jetzt immer noch und habe damals das Buch Demian gelesen. Ich weiß nicht, ob das hier jemand kennt. Dort geht es um die Geschichte eines Erkenntnissuchenden, kann ich also nur jedem empfehlen. Und dieses Buch beginnt mit dem Spruch, das Leben ist gar nicht so. Es ist ganz anders. Und das ist für mich persönlich eigentlich auch in meinem Leben zu einem Leitmotiv geworden. Denn als ich dann älter wurde und in den letzten Jahrzehnten um die Welt gereist bin und mir viele Dinge näher angeguckt habe, kam immer wieder dieser frappierende Gedanke, die Dinge sind gar nicht so, wie ich sie mir vorstellte oder wie sie mir vorgetragen wurden. Sie sind eigentlich ganz anders. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, dass man für diese Andersartigkeit auch offen ist und sie wahrnimmt und sie auch akzeptiert. Denn es ist ja eigentlich einfacher, schon mal vorgefertigte Vorurteile zu behaupten oder diese einfach in seinem Hirn, ja, wie auf einer Festplatte gespeichert zu lassen, um diese nicht zu ändern. Und daran schließt sich natürlich die Frage an, was ist denn eigentlich Wahrheit? Gibt es das überhaupt? Und bei der Suche nach dieser Wahrheit fiel mir auf, dass die Wahrheit wie ein Reh ist. Je näher man ihr kommt, desto schneller ist sie wieder weg. Also mit anderen Worten, es gibt eigentlich gar keine richtige Wahrheit. Wahrheit ist das, was in unseren Köpfen entsteht, aber eigentlich gar nicht richtig existent sein kann. Es gibt verschiedene Meinungen, es gibt verschiedene Blickwinkel, es gibt verschiedene Ideen zum Leben, Politik, Entwürfe, aber es gibt nichts Absolutes. Und wenn man das mal weiterdenkt, kommt man wahrscheinlich auch zu dem Schluss, dass Wahrheit an sich so gar nicht existieren kann. Denn wenn es eine Wahrheit gäbe, könnte es gar kein Leben geben. Denn Leben ist letzten Endes die Suche nach der Wahrheit. Es ist die Reise durch die Irrungen und Wirrungen unserer Zeit. Und immer dann, wenn irgendjemand mal gesagt hat, das ist die Wahrheit, oder immer dann, wenn wir der Meinung sind, irgendwas ist wahr oder ist richtig, dann kommt von irgendwoher irgendjemand, steckt mit dem Knüppel drauf und sagt, nee, du hast dich geirrt, es ist eigentlich alles ganz anders. So ist also das Leben eine Reise durch Irrungen und Wirrungen, angetrieben vom Schein der Dinge. Und Das ist das, was die meisten Menschen bewegt und diese Situation, dass man der Wahrheit so schlecht nahe kommen kann, führt natürlich dazu, dass die Massenmedien oder Mehrheiten oder Politiker oder sonstige Leute plötzlich die Wahrheit für sich proklamieren und sagen, das, was ich sage, ist wahr und die Masse rennt ihnen hinterher. Dabei ist natürlich ganz wesentlich, und viele von Ihnen hier im Raum werden mir da zustimmen, dass eine Sache nicht wahrer wird, wenn mehr Menschen dran glauben. Es ist wahrscheinlich sogar eher ein Anlass, daran zu zweifeln. Also je mehr Menschen von irgendeiner Sache überzeugt sind, desto kritischer sollte man selbst sein. Naja, und wenn wir schon beim Schein der Dinge sind, habe ich Ihnen heute mal einen ganz besonderen Schein mitgebracht. Jeder, der schon mal in Amerika war, der kennt den. Das ist so ein Schein. Und viele Menschen meinen, das sei Geld. Aber ist das wirklich Geld? Wenn man sich diesen Schein genauer anschaut und mal auch das Kleingedruckte durchliest, dann kommt man zu einem ganz anderen Schluss. Hier steht nämlich drauf, da vorne, wo die 1 ist, links oben: This note is legal tender for all debts, public and private. Also ich will das Ihnen mal übersetzen, wenn Sie der englischen Sprache nicht richtig mächtig sind. Also dieser Schein ist ein Ausgleichsangebot für alle Schulden, öffentlich und privat, ter Natur. Man nennt es auch Zahlungsmittel. Aber da fängt ja der Nebel ums Geld, wie Professor Senz so schön formuliert, auch schon an. Was ist denn eigentlich ein Zahlungsmittel? Es ist letzten Endes ein Schuldschein. Was ich hier in der Hand halte, ist nichts anderes als die Verpflichtung eines anderen, das zurückzuzahlen. Und weil er den nicht hat, diesen Schein, macht er irgendetwas, um an ihn zu gelangen. Das ist natürlich ein schöner Spannungsprozess, der die Welt bewegt, wie wir ja so schön wissen. Denn Geld regiert die Welt. Was für ein toller Spruch, den jeder kennt. Aber was wirklich dahinter steckt, das ahnen wahrscheinlich nur die wenigsten Menschen. Viele von Ihnen hier werden durch die Vorträge, die wir hatten, durch Professor Senf und andere, vielleicht schon eine Ahnung davon bekommen haben, was eigentlich hinter diesem Schein steckt. Geld regiert die Welt, das heißt, was ist eigentlich Geld? Das bedeutet, derjenige, der es macht, derjenige, der es hat, der regiert die Welt. Ich sage es Ihnen ganz deutlich, Geld, das ist der Dollar. Und der Dollar, der wird von der FED gemacht. Und die FED bestimmt, was auf der Welt passiert. So einfach ist der abstrakte Kreislauf. Jetzt werden Sie sagen, ja, es gibt ja noch andere Währungen, es gibt den Euro, es gibt die indische Rupie, ja, es gibt sogar den chinesischen Renminbi. Wenn Sie aber dahinter schauen, werden Sie feststellen, das stimmt so alles nicht. Diese Scheine tragen zwar unterschiedliche Namen, aber die Hälfte aller Weltwährungen ist direkt an den Dollar gekoppelt. Auch der chinesische Renminbi beispielsweise. Deshalb dieses ganze Abwertungsgeschwätz und die Abwertungsdrohung und so weiter, die es jetzt im Rahmen des Dollars gibt, die kümmert den Chinesen überhaupt nicht, weil er durch eine Abwertung des Dollars ebenfalls einen Vorteil hat und seine chinesischen Flatscreens noch besser hier verkaufen kann. Auf der anderen Seite gibt es nicht nur Währungen, die direkt an den Dollar gekoppelt sind, wie beispielsweise auch viele Währungen der sogenannten Dritten Welt, sondern auch noch Währungen, die indirekt an den Dollar gekoppelt sind. Und fast alle Währungen sind irgendwie im Dollar hinterlegt. Beispielsweise auch der Euro, der zu 80% den Dollar als Reservewährung hat. Wenn Sie also davon ausgehen, dass das Wirtschaftssystem irgendein Problem kriegt und vielleicht mit hämischer Freude auf den Greenback schauen und sagen, ja, der wird jetzt abwerten, der wird jetzt wertlos, dann ist diese Freude eigentlich eine, die Ihnen irgendwo in der Halsgegend stecken bleiben sollte. Denn wenn dieser Dollar wertlos wird, dann wird alles andere auch wertlos. Davon können Sie fest ausgehen, dafür wird die FED sorgen. Was also machen in dieser Situation? Wie kann man das alles bekämpfen? Wie kann man das überhaupt bewerten? Wie kann man das begreifen? Und das ist das große Problem. Und ich glaube, dazu sind insbesondere die Wirtschaftsblogs oder die Wirtschaftsseiten wie MM News meines Erachtens auch da, hier eine Aufklärungsarbeit zu leisten. Denn die Menschen wissen nicht, wie ihnen geschieht. Sie werden wie Hamster behandelt, die in ihrem Laufrad sitzen und denen man das Geld vor die Nase hält und sagt, jetzt mach mal irgendwas. Letzten Endes ist ja das System, in dem wir leben, unser schönes Wirtschaftssystem, nichts anderes wie so eine Art Monopoly-Spiel. Und wie im normalen Leben auch, ist es bei Monopoly so, der eine hat die Turmstraße, der andere hat die Elisenstraße, die ist ein bisschen teurer, und einer hat die Schlossallee. Und wenn Sie mal ein Monopoly-Spiel gespielt haben, dann wissen Sie auch, wenn Sie einmal die Schlossallee haben und dann noch ein Hotel drauf bauen, dann passiert Ihnen praktisch gar nichts mehr. Es sei denn, Sie verspekulieren sich, Sie verzocken sich. Auf der anderen Seite haben Sie ja beim Monopoly-Spiel auch die Bank, die dieses Papiergeld rausrückt. Wenn diese Bank beispielsweise jetzt ein bisschen mehr Geld drucken würde im Hintergrund, würden das die Spieler überhaupt nicht merken. Und das ist genau der Trick, den die Fed und viele Banken derzeit spielen. Und der Clou ist natürlich, wenn Sie jetzt die Schlossallee haben mit diversen Hotels drauf und so weiter und Sie verzocken sich dann, dann gehen Sie zur Bank und sagen, hör mal, ich habe mich leider verzockt, ich habe aber die größte Straße, das größte Haus, ich bin too big to fail, also gib mir mal ein bisschen Geld. Und die Notenbanken können das natürlich aus dem Nichts schöpfen und drucken einfach was und betrügen auf diese Weise alle Wirtschaftsteilnehmer, die nicht auf diese Weise unterstützt werden können, weil natürlich, wenn mehr Geld in der Welt ist, das Warenangebot aber nicht entsprechend gesteigert werden kann, dies zwangsläufig einen inflatorischen Effekt hat. Das heißt also, der Betrug läuft über die Inflation, auch wenn wir sie aktuell hier in diesem System noch nicht richtig bemerken. So muss man also, wenn man den Dingen näher auf den Grund geht, zu dem Schluss kommen, dass das, was da in Amerika passiert ist, der größte vorstellbare Betrug in der Menschheitsgeschichte war und ist und weiter gespielt wird. Nur weil die Menschen nicht wissen, wie Geld funktioniert, nur weil die Menschen nicht wissen, was dahinter steckt und wie sie betrogen werden, und nur weil sie in Unkenntnis gehalten werden darüber, wie das System funktioniert, kann dieses Spielchen überhaupt funktionieren. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die Masse würde anstatt Deutschland sucht den Superstar der Fett ein bisschen mehr auf die Finger schauen. Da würde hier in Berlin Massenproteste gegen diesen Betrug veranstaltet werden. Die Leute regen sich über alles Mögliche auf, aber über diesen größten vorstellbaren Betrug der Menschheitsgeschichte ist niemand auf die Straße gegangen. Die Politiker sind auf Knien angerutscht und haben denen, die sowieso schon Milliarden und Billionen haben, noch das Geld hinterhergeschmissen. Und die Zeche, die werden wir irgendwann zahlen, auch wenn jetzt noch nicht der Zeitpunkt der Abrechnung gekommen ist. Wie das dann in Zukunft aussieht, das weiß man nicht so genau. Aber alles, was die Lehrbücher sagen, ist, wenn Geld zusätzlich gedruckt wird, dann wird irgendwann Geld abgewertet. Und genau das scheint die Gefahr zu sein, in der wir uns derzeit bewegen. Und es ist so, dass die Menschen das vollkommen ignorieren. Das ist für mich eine der größten Verblüffungen, wenn ich auf die Straße gehe, dass da niemand drüber nachdenkt, dass niemand diese Gefahr sieht. Und dass alle Leute mehr oder weniger ja, verdummt und sediert worden sind, damit sie dieses Problem nicht erkennen können. Und da haben wir eine ganz große, wichtige Aufgabe, dauernd und immer wieder neu darauf hinzuweisen, was uns hier allen droht. Ich denke aber auch, dass es wichtig ist, das Ganze in einem anderen, noch größeren Kontext zu sehen. Man muss einfach mal konstatieren, dass das, was Alan Greenspan da gemacht hat, denn das ist ja der Obergauner an der Wall Street, davon Kenntnis gehabt hat, was da passiert. Auch wenn er jetzt im Nachhinein natürlich sagt, er hätte davon nichts gewusst, das ist vollkommen blödsinnig. Natürlich hat er was davon gewusst. Alan Greenspan wusste alles. Er wusste, wie viele Stecknadeln in Tennessee hergestellt werden. Und jetzt sagt er den Medien, er hätte nicht gewusst, was für Verbrechen dort ablaufen. Das Ganze, was wir hier erlebt haben, ist offensichtlich unter Aufsicht und Förderung der amerikanischen Notenbank passiert. Denn dass da in New Orleans irgendwelchen mittellosen Farbigen teure Hütten für 500.000 angeboten werden, das kann keiner Notenbank verborgen geblieben sein. Aber wenn man weiß, wie das Geldsystem funktioniert, dann hat man natürlich einen großen Vorteil. Denn das, was dort verkauft wurde und die Schulden, die dort gemacht wurden, das hat man ja den Deppen in Europa und auf der ganzen Welt eingebürdet oder eingebucht. Da frage ich mich natürlich, ob die Landesbanken und die Großbanken, die diesen Schrott hier angekauft haben, das getan haben, obwohl sie nicht wussten, was sie dort kaufen. Alles, was man heutzutage liest, ist doch eigentlich, dass das, was da passiert ist, gegen jede grundsätzliche Bankerregel verstößt. Nicht nur, dass man also diese Subprime-Kredite, diesen Kreditschrott angekauft hat, dass man angeblich daran geglaubt hat, dass die Ratingagenturen mit ihren AAA alle in Ordnung waren, obwohl an der Wall Street es die Spatzen von den Dächern geschrien haben, dass da was nicht stimmen kann und dass sich die Leute da bei den Ratingagenturen Moody's, S&Ps und wie sie alle heißen, totgelacht haben intern darüber, dass sie ihren Schrott hier wieder mal irgendwie einer Sachsen-LB oder einer West-LB verkauft haben. Da stellt sich für mich natürlich die Frage, haben die das eigentlich freiwillig getan oder hat man sie mehr oder weniger dazu aufgefordert, das Zeug zu kaufen? Wenn ich mir zum Beispiel so ansehe, wo Asmussen herkommt, einige Investmentbanker, so hege ich den Verdacht, ich kann das natürlich nicht nachweisen, aber dass die vorherige Bundesregierung offensichtlich viel dazu beigetragen hat, dass dieses Spielchen, dieses Betrugsspielchen überhaupt funktionieren konnte. Es gibt Länder, in denen es nämlich nicht funktioniert hat. Zum Beispiel der Spanier, der war so klug, der hat das seinen Banken verboten. Die haben keinen Kreditmüll im Depot. Auch Kanada beispielsweise haben nichts angenommen. Wir haben es gemacht und haben es irgendwie als großen Fortschritt verkauft. Und im Nachhinein sagen einige Banker, das war doch klar, dass das nichts wird. Das war ja von vornherein schon abzusehen. Ich befürchte, dass hier auch sicherlich die Lobbyarbeit der Investmentbanker und natürlich angestachelt durch die Fed hier einen Vertriebskanal geschaffen haben, irgendwelche sinnlosen, nutzlosen, wertvollen Forderungen, Schulden nach Deutschland zu kontaminieren. Und noch einmal, ich frage mich, wo bleiben die Leute, die hier sonst immer für alles auf die Straße gehen? 500 Milliarden will man den Banken jetzt in die Häuser kippen. 500 Milliarden? Hier ist doch mal ganz wesentlich, den Umkehrschluss zu machen. 500 Milliarden haben die Banken also nach Amerika gegeben. Die 500 Milliarden, von denen wir hier sprechen, womit die Banken unterstützt werden müssen, das ist Geld, das in den letzten Jahren zu Big Brother geflossen ist. Und das ist der große Betrug. Da sehen wir es genau. 500 Milliarden, wenn wir damit ein Konjunkturprogramm gemacht hätten oder irgendwie das in Europa und in Deutschland investiert hätten, was hätten wir hier für tolle, blühende Landschaften in Unis, in Straßen, was weiß ich, wo man es hinbringen kann. Nein, das Geld ist alles rüber nach Amerika und jetzt haben wir das Nachsehen. Und wir werden sogar doppelt an der Nase herumgezogen. Jetzt geht es mal wieder um den Dollar. Natürlich hat Amerika ein Interesse an einem schwächeren Dollar, entgegen allen Verlautbarungen. America First heißt es drüben. Ich war oft genug dort. Hatte auch mal das Vergnügen, mit Ben Bernanke zusammenzutreffen. Er hat natürlich nichts verraten, ist klar. America First heißt, dass Amerika eben zuerst kommt und der Rest der Welt das Nachsehen hat. Und ich verspreche Ihnen, der nächste große Betrug, der jetzt kommt, ist folgender, dass man den Dollar auf 1 Euro auf 2 Dollar schleusen wird. Das heißt also, für 1 Euro bekommen Sie 2 Dollar. Dann wird in der Presse überall stehen, ja, wie furchtbar, der Dollar ist so schwach und der Dollar wird wertlos und sonst was alles. Alle schreien auf, der Rest, 3/4 der Welt findet es natürlich toll, weil die alle am Dollar gekoppelt sind. Und das ist der zweite große Punkt, wo unsere Wirtschaft hier zugrunde gerichtet wird durch dieses System. Aktuell ist es natürlich so, dass der Dollar durchaus stark ist. Das hängt aber mit geldsystematischen Zusammenhängen zusammen. Das liegt daran, dass derzeit natürlich fast alle Schulden auf der Welt und die meisten Schulden auf der Welt in Dollar denominiert sind. Und das bedeutet also, wenn Schulden zurückgezahlt werden, löst sich Geld auf, sprich der Dollar löst sich auf, der Dollar wird nachgefragt. Insofern steigt er. Und das war der einzige Grund, warum der Dollar auf 1,20 ging. Und entgegen dem, was Herr Geithner beispielsweise verlautbart, dass Sie an einem starken Dollar interessiert sind, weiß an der Wall Street und bei der Fed und überall in Amerika jeder, dass Amerika an einem schwachen Dollar interessiert sind, weil Sie die marode Wirtschaft dort, Ihre Waren sonst in der Welt überhaupt nicht mehr exportieren könnte. In Amerika ist ja praktisch in der letzten Zeit mehr oder weniger deindustrialisiert worden, weil es ja viel einfacher war, Geld zu drucken, Dollar zu drucken, die sogar die großen Feinde in Afghanistan, die Taliban-Kämpfer, als Währung akzeptieren. Das ist der große Punkt. Und dieses Zepter wird sich die Fed niemals aus der Hand nehmen lassen. Die Bank gewinnt immer. Das sehen Sie schon am Spielcasino. Die Bank gewinnt immer, was die Spieler da machen, was die Wirtschaft auf der Welt macht, das interessiert überhaupt nicht. Und insofern dürfte dieses Spielchen noch eine ganze Zeit so weitergehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Amerika keine andere Wahl hat, den Euro auf 2 Dollar gehen zu lassen. Und dann haben wir nämlich wieder mal das Nachsehen. Das ist unsere Wirtschaft, die hier leiden wird. Auch hier wiederum sehen die meisten Menschen die Zusammenhänge nicht. Und dann werden die Leute wiederum die Folgen am eigenen Leib spüren. Und keiner weiß genau, wie das Spielchen eigentlich läuft. Es ist also in diesem Zusammenhang wahnsinnig wesentlich, dass wir hier eine gewisse Aufklärungsarbeit leisten. Warum wird über das Geld, wie Herr Professor Senfer so schön erzählt hat, ein Schleier des Nebels drüber gelegt? Warum dürfen wir nicht wissen, wie Geld funktioniert? Warum dürfen wir diese kommunizierenden Röhren des Weltfinanzsystems, warum dürfen wir da nicht einblicken? Warum dürfen wir nicht in die Banken schauen und dort kontrollieren? Warum macht die Notenbank dicht? Warum darf die Fed machen, was sie will? 1 Billion, 2 Billion, 3, 4, 5 Billionen Dollar drucken und niemand darf erfahren, an wen dieses Geld gegangen ist. Wo leben wir hier eigentlich in dieser so tollen, fortschrittlichen Informationswelt, wo eigentlich die wesentlichen Punkte ja verschwiegen werden, verschleiert werden? Das ist ein ganz, ganz großer Missstand, der unbedingt bekämpft werden muss. Und wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass also immer mehr Menschen diese Situation, diese Problematik begreifen, denn aktuell tun sie es nicht. Und die Medien arbeiten meines Erachtens daran, dass also dieser Missstand auch keineswegs irgendwie aufgeklärt wird. Wenn es mal Meldungen gibt, dann sehen Sie sie ganz hinten in den Zeitungen irgendwo. Aber die wichtigen Meldungen sehen Sie nicht vorne. An der Börse gibt es so ein altes Sprichwort, das eigentlich schon Wirklichkeit ist, seitdem es Börsen gibt. Nicht die Nachrichten machen die Kurse, sondern die Kurse machen die Nachrichten. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Mal steigt der Dollar, weil die Arbeitslosenquote steigt, mal steigt der Dollar, weil die Arbeitslosenquote fällt. Immer das Gleiche. Das können Sie auch bei einzelnen Aktien, bei Indizes und so weiter nachvollziehen. Diese Gleichgeschaltetheit der Medien, die wir heutzutage erleben, ist ein ganz, ganz wesentliches und ein ganz, ganz großes Problem. Es sind eigentlich nur noch ganz wenige Nachrichtenagenturen, und ich kann es jetzt nur aus wirtschaftlicher Sicht beurteilen. Viele von Ihnen, die eher politisch engagiert sind, können es aber auch sicherlich auch in der Politik bestätigen, dass eigentlich ganz wenige Quellen bestimmen, was in der Tagesschau kommt, in der aktuellen Kamera oder was in der Presse steht. Als Börsenreporter ist es so, dass Sie eigentlich nur noch das sagen können, was Reuters gemeldet hat. Und wenn Reuters es nicht meldet oder wenn Reuters es nicht sagt, dann sagst du besser nichts. Und das gibt dann zum Teil ganz aberwitzige Situationen, wo man natürlich denkt, naja, ob das jetzt so stimmt, aber man es eben so anders nicht sagen kann, weil der Mainstream es so verlangt. Und aus meiner journalistischen Erfahrung kann ich sagen, dass also fast alle Medienhäuser letzten Endes ganz wenig daran interessiert sind, die Welt in ihrem Facettenreichtum, in ihrer Meinungsvielfalt zu repräsentieren und denen zu sagen, was wirklich Fakt ist, sondern etwas zu machen, was ich Erwartungshaltungsjournalismus nenne. Das heißt, ich habe ein bestimmtes Leserklientel und die erwarten irgendwas von mir und in diese Richtung muss ich die auch befriedigen. Und da muss ich ganz viel links und rechts und so weiter wegschneiden, damit der Leser den Eindruck hat, dass die Dinge so sind, wie es da steht und er auf keinen Fall verwirrt wird. Er soll also nicht nachdenken oder ins Grübeln kommen oder sonst wie über die Dinge näher reflektieren, sondern er soll die Welt schwarz auf weiß repräsentiert bekommen. Und das ist in dieser Medienwelt, die wir heutzutage haben, obwohl diese vielfältigen Möglichkeiten da sind, in den letzten Jahren doch wirklich ganz, ganz stark noch weiter verstärkt worden. Ein unglaubliches Ärgernis. Und wenn Sie diese Medienwelt kontrollieren, meine Damen und Herren, dann kontrollieren Sie auch die Meinung. Dann kontrollieren Sie Ihre Erwartungshaltung, dann kontrollieren Sie die Menschen. Passt ja ganz gut. Die Fed bewacht das Geld und einige wenige Medienagenturen bewachen das, was das Volk denkt oder denken darf. Ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel von diesem Wochenende. Es sind wieder drei Banken kollabiert in den USA, ziemlich groß, 2,1 Milliarden. Der Einlagensicherungsfonds in den USA ist pleite. Kein Wunder, es sind 123 Banken pleite gegangen, dieses Jahr allein. Wo haben Sie das in der Zeitung oder im Internet gelesen? Außer bei MNews. Nirgendwo. Dass in Amerika drei Banken pleite gehen, Größenordnung 3 Milliarden Dollar Guthaben, das dürfte doch auch in diesen Tagen noch irgendwo eine Schlagzeile wert sein. Wäre es also vor einem Jahr wahrscheinlich noch gewesen. Warum ist das nicht gekommen? Weil es Reuters nicht gemeldet hat. Reuters hat diese Nachricht auf Deutsch unterschlagen. Jeden Tag oder beziehungsweise jedes Wochenende ist es meine erste Pflicht zu gucken, wie viele Banken sind wieder pleite gegangen. Und dann schaue ich nach, ob das schon im Internet irgendwo publiziert worden ist. Und wenn es bei Reuters nicht stand, finden Sie auf Deutsch keine Meldung. Und so war es an diesem Wochenende auch. Es stand bei Reuters nur als kleine Meldung in Englisch. Auf Deutsch gab es gar keine bis heute Nachmittag. Also werden Sie wahrscheinlich nur 10 Artikel oder 5 Artikel, Österreich, Schweiz noch ein bisschen was haben, die das melden. Und wenn aber Reuters es gemeldet hätte, dann können Sie davon ausgehen, dass 100, 200, 500 Artikel sich mit diesem Thema beschäftigen. Und diese Art von, kann man das Zensur nennen, ich weiß es nicht. Aber wenn ich mit Kollegen spreche und so weiter, so merkt man doch immer mehr, dass die Schere bei vielen Leuten schon im Kopf ist. Ja? Dass man eben die Leute nicht verunsichern will. Dass man sagt, na, das Thema ist langweilig oder es interessiert ja keinen mehr. Das findet man also gerade im Wirtschaftsbereich mehr und mehr, dass also Negativthemen einfach weggeschnitten werden, dass den Leuten eine heile Welt vorgegaukelt wird, dass die Hütte lichterloh brennt und Politik und Medien so tun, als wenn alles wieder im Lot wäre. Also das ist wirklich eine Situation, die vollkommen aberwitzig ist und von der ich auch nicht weiß, wie das alles enden soll. Ich glaube, letzten Endes wird es womöglich dann doch in einem, wie Professor Senf schon sagte, Megakollaps enden, denn Problemlösung, die findet ja gar nicht statt. Im Gegenteil. Das Problem wird jeden Tag größer und den Menschen wird vorgegaukelt, als wenn es gar kein Problem gäbe. Dann gibt es noch die Statistik, die ja witzig sind. Also jedes Mal, wenn in Amerika Arbeitsmarktdaten oder sonst was publiziert werden, dann kriegen einige eingefleischte Börsianer einen Lachanfall. Aber nur hinter der Kamera. Vor der Kamera wird geplappert, ja, Arbeitslosenquote ist gefallen und so weiter. Ich weiß noch, im Sommer auf dem Höhepunkt der Krise ist da die Arbeitslosenquote gefallen. Aber witzig, in keiner anderen Industrie in der Nation der Welt ist die Arbeitslosenquote runtergegangen, aber in Amerika ist sie gefallen. Das wurde gefeiert an den Börsen, wie bekloppt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Obwohl jeder Insider gesagt hat, das kann nicht sein, die müssen da irgendwas an der Statistik gemagelt haben. Genau das gleiche mit dem Bruttoinlandsprodukt. Auf dem Höhepunkt der Krise waren die letzten Bruttoinlandsproduktzahlen aus den USA ein Plus von 3,5%. Wie soll das denn gehen? Bei Schifffahrtslinien, die zusammengebrochen sind, bei niedrigeren Transportraten, bei Passagieren, weniger Passagieren, alles weniger, alles schrumpft. Aber Amerika hat eine Bruttoinlandsproduktsteigerung von 3,5%. Ist eine tolle Leistung. Und das wird dann in den Medien so kolportiert wie eine große, wahnsinnige Zeitenwende, dass die Krise nun vorbei sei. Keiner hinterfragt das irgendwie. Keiner guckt mal in die Statistiken rein. Oder keiner stellt auch nur die Frage, ob das überhaupt wichtig sei, richtig ist und ob das so sein kann. Das ist etwas, was mich schon seit Längerem gestört hat. Und auch die Triebfeder ist bei mmnews.de, das eben richtig zu stellen. Und selbst wenn ich jetzt keine Fakten habe, das Gegenteil zu beweisen, zumindest mal ein Fragezeichen hinter die 3,5% zu machen und mal eine Anmerkung mir zu erlauben, ob das überhaupt so möglich sei. Also diese Gleichgeschaltetheit der Medien ist meines Erachtens eines der größten Probleme dieser neuen Zeit und auch eines der größten Enttäuschungen. Denn ich habe es ja auch mitbekommen, wie private Fernsehstationen und private Medien entstanden sind. Ich war froh, als die GEZ endlich mal Konkurrenz bekommen hat mit ihrem Zwangsfernsehen. Aber der Schuss ist ja nun leider nach hinten losgegangen. Und deshalb ist es so wichtig, dass mehr und mehr Menschen, jeder in seinem eigenen Bereich, versucht aufzudecken, Hintergründe zu liefern. Und deshalb glaube ich auch, dass wir hier erst am Beginn einer neuen großen Bewegung stehen, wo immer mehr Menschen sagen, nee, also die Tageszeitung, die brauche ich nicht mehr zu lesen. Also was da drin steht, das kann ich mir schon denken. Naja, und was die Weltwirtschaft angeht, so haben wir da sicherlich natürlich noch nicht das Gröbste überstanden. Und die Frage ist, ob wir es überhaupt überstehen. Die Frage natürlich auch, was man persönlich daraus macht. Und die Frage natürlich auch, was hat das alles ausgelöst? Geldsystem hin oder her? Ich glaube nämlich nicht, dass es nur eine Geldsystemkrise ist, nur eine Wirtschaftskrise, nur eine Finanzkrise, wie es ja immer tituliert wird. Es ist meines Erachtens auch eine Bewusstseinskrise unserer Generation. Eine Bewusstseinskrise, ob wir so weitermachen können wie bisher, mit unserem Wachstumsfetischismus, mit dem ganzen Wahnsinn, der da an den Tannenbaum gehängt hat. Die Konsumzecken, die in die Konsumtempel gelockt werden, die jedes Jahr einen neuen Flatscreen brauchen, einen neuen Apple, ein neues dies, ein neues jenes und so weiter. Und da wirkt natürlich Geld, wie es ein Geldphilosoph aus Paris, dessen Namen ich jetzt nicht parat habe, gesagt hat, wirkt Geld wie ein Brandbeschleuniger. Durch diesen Transmissionsriemen läuft alles noch schneller, noch schneller, noch schneller, noch schneller, bis es irgendwann zusammenbricht. Ich denke schon, dass der Planet für alle genug Essen und ein schönes Leben bereitstellen kann. Er kann aber nicht für alle einen Porsche Cayenne bereitstellen. Das ist das Problem. Und wenn wir ein System haben, das den Menschen irgendwie oktroyiert, dass sie das aber haben müssen, dann haben wir über kurz oder lang ein Problem. Und deshalb ist diese Krise meines Erachtens auch eine Krise, die uns aufwecken soll. Genauso wie die Krankheit eines Körpers, eines Menschen. Eine Krankheit ist immer ein Hinweis darauf, dass wir irgendwas falsch gemacht haben. Die Ursache dafür müssen wir in unserem eigenen Leben suchen, in der Ernährungsweise und so weiter. Genauso muss man hier dieses Wirtschafts-Geldsystem, das System, in dem wir leben, begreifen als einen Organismus, der krank ist und der seine Krankheitssymptome mit voller Wucht zeigt. Und genauso wenig, wie man bei einer Krankheit zum Arzt gehen sollte, weil der macht ja alles nur noch schlimmer. Ein berühmter Mann hat mal gesagt, der Arzt ist schlimmer als die Krankheit. Hilft es hier, Medikamente, Pillen oder sonst was zu nehmen, um diese Symptome zu behindern? Hier hilft doch nur eins, die Ursachen zu erforschen und diese abzustellen. Aber das kann ich nirgendwo erkennen, dass dies der Fall ist. Stattdessen wird also noch mehr Geld gedruckt, werden noch mehr Schulden gemacht. Wie das ausgeht, davon kann man eigentlich nur hoffen, dass wir es nicht erleben, aber wir werden die Zeche zahlen, das verspreche ich Ihnen. Und wenn es hier heißt, dass die nächste Generation diese Schuldenlast übernehmen muss, das ist auch lächerlich. Wir werden die Zeche zahlen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Nach all meinen Informationen mit Leuten, mit denen ich mich weltweit unterhalte, scheint es so zu sein, dass dieses System, so wie es jetzt läuft, eigentlich nur noch wenige Jahre hat. Und dass wir wahrscheinlich nächstes Jahr schon wieder einen Höhepunkt, also 2010, der Krise erleben werden. Das System ist nun mal auf Gedeih und Verderb auf mehr Schulden angewiesen. Und jeder weiß, dass man Schulden nicht unbegrenzt vermehren kann. So einfach ist das. Und es sind ja nicht nur die Schulden, sondern es sind auch noch die Zinsen, die dafür gezahlt werden müssen. Das geht eine Zeit lang gut. Hat ja die letzten 50 Jahre gut gegangen. Aber irgendwann geht's schief. Und jeder, der sich mit Geldsystemen und Geldtheorie auskennt, weiß, dass irgendwann der Knall kommt. Der wird kommen, das ist ganz sicher. Die Frage ist nur, wann und wo wir auf dieser Kurve, dieser Exponentialkurve, aktuell stehen. Es scheint aber so zu sein, als wenn wir schon ganz schön weit fortgeschritten sind. Es scheint so zu sein, als wenn das System in sich bricht. Und es scheint auch so zu sein, dass die Notenbanken trotz aller Maßnahmen, trotz allen Betruges und allen Gelddruckens die Situation offenbar nicht in den Griff kriegen. Denn das System nimmt die Knete, die sie drucken, nicht an. Das ist im Moment systemspezifisch. Es gibt Leute, die meinen, irgendwann wird es dann ins System reingedruckt, irgendwann werden die Banken dieses Geld dann auch weiterreichen, aber dafür gibt es einfach keine Hinweise. Wenn Sie wissen wollen, ob das System kollabiert oder nicht, dann müssen Sie einfach gucken, ob die Kreditmenge steigt. Und die steigt nicht, die schrumpft. Und das ist der Todesstoß für unser Geldsystem. Weil das Geldsystem ist auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass eine Kreditmenge eben steigt. Die BIZ, also die Außenstelle der FED in der Schweiz, hat bekannt gegeben, dass die Nettokreditsumme in den letzten 12 Monaten um 6 Billionen gesunken ist. Auch die Kreditzahlen, die wir aus der Europäischen Union, besagt, dass im letzten Quartal die Kreditsumme um 500 Milliarden gesunken ist. Weniger Kredit heißt weniger Geld. Weniger Geld heißt mehr Stress in der Petrischale, in der wir uns befinden. Davon abhängig sein, dass die FED oben ein bisschen Nährlösung reinlässt, damit sich die Bakterien wieder weiterentwickeln können, exponentiell. Und für mich sieht es jetzt aktuell zunächst mal gar nicht so sehr nach Inflation aus, sondern wahrscheinlich eher nach einem deflatorischen Crash. Auch wenn das entgegen aller Geldtheorie aktuell ist, dass also die meisten sagen, gut, wenn die FED so und so viel Geld druckt, dann muss ja eigentlich die Geldmenge sich erhöhen und dann muss es eben entsprechend, weil mehr Geld gibt und die Güter sind gleich geblieben, müssen die Preise für Güter steigen. Aber das ist aktuell nicht der Fall. Und egal, wo ich mich befinde auf der Welt, wir haben ja überall so ein Level von Überreiztheit in Dubai, in Amerika, selbst in Tokio, gucken Sie China an. Ich glaube eher an einen deflatorischen Crash. Ich glaube eher, dass das System hinterher in sich so zusammenfällt, dass immer mehr Firmen pleite gehen, weil alles auf diesem Globus dreht sich nur um Kredit. Und wenn dieser Kredit nun mal nicht verteilt wird, auch wenn die Banken auf ihren Geldsäcken sitzen, dann geht eben Unternehmen X, Y, Z pleite. Da gehen kleine, große Firmen pleite und das können Sie genau in den Statistiken ablegen, lesen. Hier ist nichts mit Aufschwung. Die Insolvenzen haben zugenommen, Privatinsolvenzen haben zugenommen. Also die Daten, um die es wirklich geht, die beweisen genau das Gegenteil von dem, was Sie morgen und übermorgen wieder in der Presse lesen werden, dass das Gröbste vorbei ist und dass der Aufschwung wieder da ist. Insofern zahlen wir hier wahrscheinlich am Ende die Zeche für ein Leben, für eine Generation, die wir mehr oder weniger auch mit verursacht haben. Ich meine, ich bin auch erst seit 2 Jahren Geldsystemkenner und ich kenne noch längst nicht genug. Ich habe lange in diesem Medium mich aufgehalten als Börsenreporter. Ich habe es auch genossen, ich habe es ausgenutzt. Aber wenn man eben sieht, dass die Situation sich zuspitzt, dann ist es auch wichtig, dass man umdenkt und dass man sich fragt, was im Leben wirklich zählt und was im Leben wirklich notwendig ist und was uns wirklich bewegt und was wir Menschen wirklich brauchen. Und wenn man darüber sich Gedanken macht, dann kommt man zu dem Schluss, dass es eigentlich ganz, ganz wenig ist. Dass es keineswegs die Dinge sind, die einem immer suggeriert werden, über Werbung, über Medien und was man nicht alles braucht. Man braucht ganz, ganz wenig. Und nur wenn man sich von diesem ganzen System auch konsumtechnisch ein wenig oder ein bisschen mehr oder ganz verabschiedet, dann kann man eine Form von innerer Ruhe finden. Wenn Sie aber sich zum Sklaven dieses Systems machen, das heißt also immer mehr, das noch, dieses noch, jetzt haben wir einen VW, übermorgen Mercedes und dann Rolls-Royce und so weiter, dann kriegen Sie irgendwann Probleme. Und das sollte jeder erkennen und dazu sind die Blogs und die vielen unabhängigen Seiten und Medien auch ganz, ganz wichtig, den Menschen diesen Blick zu eröffnen. Auf was kommt es denn im Leben wirklich an? Und damit möchte ich auch zum Schluss meines Vortrags kommen. Meine Damen und Herren, bedenken Sie, dass das, was im Leben wirklich wichtig ist, das kriegen Sie nämlich umsonst. Zum Beispiel einen schönen sonnigen Tag, Liebe, Freundschaft. Sie alle wissen um die wichtigen Dinge. Und Sie alle wissen, dass sie eigentlich umsonst sind. Und deshalb meine Aufforderung, konzentrieren wir uns auf das, was wirklich zählt im Leben und versuchen den Menschen, die es noch nicht wissen, zumindest in der Hinsicht die Augen zu öffnen. Vielen Dank. Thank you.